Nous demandons la libération de Georges, Jean-Marc, Régis et Nathalie, ainsi que celle de tous les prisonniers politiques au monde entier. Nous continuerons à nous battre pour ce but et nous reviendrons jusqu'à ce que nos revendications soient accomplies.
Am 24. Februar fanden in Frankreich Kundgebungen für die Freilassung der Gefangenen aus der Aktion direkt statt. Eine der Kundgebungen wurde im Elsass, im kleinen Ort Enzesheim, abgehalten. Der Knast, wo Georges Cipriani einsitzt, steht mitten im Ort. Georges ist wie Nathalie Magnon und Jean-Marc Rollion seit 20 Jahren inhaftiert. 2004 wurde Joëlle Aubron schwerkrank freigelassen. Sie starb im März letzten Jahres. Vor 2 Jahren fand die erste Kundgebung in Enzesheim statt, als die Mindesthaftzeit um war. Vor kurzem wurde ein Antrag auf Freilassung von Georges Cipriani abgelehnt. In der Begründung hieß es, dass Georges zuerst Entschädigungskosten der Nebenkläger zahlen muss, als eine freiwillig in der Haft zu erbringende Leistung. Verlangt wird ein Beweis tätiger Reue. Georges lehnt dies ab. Im Folgenden hört ihr Redebeiträge zur Situation von Georges Cipriani, aber auch zu anderen politischen Gefangenen wie Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar in Deutschland, Marco Kamenisch und Erdogan in der Schweiz, sowie eine Erklärung zu den jüngsten Verhaftungen in der Schweiz und in Italien.
Ich war gerade, oder wir waren gerade beim Georges und er freut sich total, dass hier zum 20. Jahrestag so gefühlte 20.000 anwesend sind. Und ich wollte noch mal ein paar Sachen sagen zu der letzten Anhörung von Georges, sein Antrag auf bedingte Entlassung. Da hat er am 16. Januar den Ablehnungsbescheid bekommen. Und das finde ich ganz interessant, auch im Zusammenhang mit der Diskussion oder wenn man es noch Diskussion nennen kann oder eher Hetze oder so, was in Deutschland abläuft. Der Ablehnungsbescheid lief eigentlich darauf raus, der war sehr nüchtern gehalten. Dabei wurde ganz richtig die Position von Georges so wiedergegeben, dass er nichts bereut, dass er kein Mafioso ist, der sich seine Freiheit erkauft und dass er auch nicht an die Zivilkläger, zu denen zum Beispiel vor allem auch Interpol gehört, weil mal das Interpol-Büro auch mal, sagen wir mal, beschädigt wurde vor langer Zeit. Und diese Zivilkläger, die wollen halt, da gibt es Entschädigungsansprüche und der Georges sagt, er möchte diese Entschädigung nicht zahlen, weil diese Entschädigung zahlen hieße eigentlich nur so etwas wie tätige Reue. Und der Beschluss läuft einfach darauf hinaus, dass der Georges drin bleiben soll und dass auch keine Frist für einen neuen Antrag angegeben wird, weil solange er nicht damit anfängt, dieses Geld zurückzuzahlen an die Zivilkläger, braucht er sich überhaupt keine Hoffnung zu machen. Das finde ich ganz interessant, weil es eigentlich auch diese Verknüpfung von Reue und Geld ist. Und das ist ja in einer Gesellschaft, wo alles zur Ware wird, auch nicht verwunderlich, dass aus allem Kuhhandel gemacht wird. Genauso wie bei den Gefangenen aus der RAF in Deutschland eigentlich gesagt wird, naja, sagt doch einfach, ihr bereut's, dann kommt ihr frei, wo es eigentlich auch einfach nur um einen Tauschhandel geht, wo es eigentlich nur um so eine Art Warentausch geht.
Auch in der BRD erleben wir in den letzten Wochen eine unerwartet heftige Auseinandersetzung um die Freilassung von Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar, zwei ehemaligen Mitgliedern der Rote Armee-Fraktion. Die Schlagzeilen und Leitartikel in Zeitungen sind davon bestimmt. Radiosendungen, Fernsehen, Talkshows, keiner kann sich das entgehen lassen. In unzähligen Publikumsrundfragen, ob die Terroristen rauskommen sollen oder nicht, wird der Mainstream eingehämmert. Es werden von beiden Reue, Entschuldigungen, Aussagebereitschaft, bis hin zur Kollaboration als Vorbedingung für ihre Freilassung eingefordert. Angehörige sogenannter Opfer sprachen sich gegen ihre Freilassung aus. Es geht dabei nicht nur um Brigitte Monhardt und Christian Klar. Ziel davon ist, an ihnen nochmal ganz eindringlich zu vollziehen, dass nichts Positives für zukünftige Generationen von der politischen Geschichte der RAF übrig bleibt. Völlig ignoriert werden die Gründe, weswegen die beiden im Knast sind. Ihr Kampf für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung.
Wir sind auch aus der Schweiz gekommen und ich möchte noch ein paar Worte zur Situation von Marco Kamenisch sagen. Vor etwa zwei Jahren fand am zürcherischen Geschworenengericht der Prozess gegen Marco Kamenisch statt. Und der Staatsanwalt Ulrich Weder hatte ihn eigentlich lebenslänglich hinter Gittern bringen wollen. Er wurde dann zu 17 Jahren verurteilt, als Zusatzstrafe zu den 12 Jahren, die er bereits in Italien abgesessen hat. Die Verteidigung hat dann dagegen eine Beschwerde ans Bundesgericht gemacht. Und mit einer Begründung, die sagt, sie hätten nur so 6 bis 8 Jahre Zusatzstrafe machen können. Und ausnahmsweise ist das Bundesgericht, das ist also ein Wunder, auf das eingegangen und hat das Urteil zurückgegeben ans Geschworenengericht. Und dass diese Verhandlung wird am 12. und 13. März in Zürich stattfinden. Marco ist Teil des politischen Widerstandes, auch im Knast. Er ist jederzeit mit Erklärungen präsent und hat zuletzt während des World Economic Forums einen Hungerstreik gemacht, zusammen mit Erdogan E. Wie ihr vielleicht wisst, konnte man erreichen, dass sie ihn freilassen mussten und nicht an die Türkei ausliefern. Der Widerstand hier hat etwas gebracht, sie konnten Erdogan nicht einfach ausliefern. Also die Solidaritätserklärung des revolutionären Aufbaus Schweiz zu der Großoffensive der italienischen und schweizerischen Polizei gegen die kommunistische Bewegung am 12. Februar 2007. Am 12. Februar startete die italienische und schweizerische Polizei eine Großoffensive gegen die kommunistische Bewegung. In Mailand, Padua, Triest, Turin und Zürich durchsuchten über 500 im Einsatz stehende Polizisten zahlreiche Wohnungen und verhafteten 15 Genossinnen. Seit über 2 Jahren wurden die Genossen und Genossinnen systematisch überwacht und gefilmt. Auch in der Schweiz mit Hilfe der Schweizerischen Bundespolizei. Wie weit entwickelt die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Repressionskräften bereits ist, zeigt die Tatsache, dass an der Hausdurchsuchung gegen die Genossin in Zürich die berüchtigte italienische politische Polizei, die DIGOS, anwesend war. Wie gegen die 15 in Italien Verhafteten eröffnete die italienische Justiz auch gegen unsere Genossin ein Strafverfahren wegen Zugehörigkeit zur terroristischen Vereinigung und Umsturz einer demokratischen Ordnung, Widerhandlung gegen das Waffengesetz etc. Die verhafteten Genossinnen in Italien sind allesamt bekannte Militante aus der kommunistischen Bewegung, die in Gewerkschaften und Centri Sociali arbeiteten. Vorgeworfen wird ihnen der Aufbau einer kämpfenden kommunistischen Partei und die Herausgabe der Zeitschrift Aurora. Für die Justiz und die geradezu hysterisch reagierenden Massenmedien wiegt offenbar die Tatsache am schwerwiegendsten, dass die verhafteten Genossinnen aktive Gewerkschaftsmitglieder waren. Eine entlarvende Aufregung zeigt jedoch nur, dass die wahren Terroristen, die Kriegstreiber, die Arbeitsplatzvernichter und Sozialabbauer auf der anderen Seite beim Kapital und seinem Staat zu suchen sind. Freiheit für die verhafteten Genossinnen.